Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Matthias Friebe. Guten Abend. Als wäre diese Tour de France 2020 nicht schon bergig genug, geht es jetzt in der finalen Woche noch einmal richtig ins Hochgebirge. Drei schwere Tage in den Alpen stehen an und am ersten heute holte Lennart Kemner den ersten deutschen Etappensieg dieses Jahr. Steffen Gar berichtet.
Im Ziel von Villard-de-Lans fällt Lennart Kemner seinen Betreuern glücklich in die Arme. Lennart Kemner, der Mann, der aus dem Flachen kommt, ist der Größte am ersten Alpentag.
Ja, ich freue mich natürlich riesig. Das ganze Team hat die ganze letzte Woche und auch die Woche davor hart gearbeitet. Wir haben so viele Rückschläge mitgemacht. Und jetzt hier zu gewinnen, bedeutet mir sehr, sehr viel.
Am vorletzten Berg des Tages, kurz vor dem Gipfel, setzte sich Kemner ab. Es folgte eine 20 Kilometer lange Solofahrt über das grüne Plateau des Vercors-Gebirges. Wie die Kühe stoisch auf den Wiesen standen, ließ sich auch Kemner von nichts beirren. Den Mund riss er weit auf, die Unterarme stützte er auf den Lenker und fuhr zum Tagessieg.
Jetzt richtet er sich auf, beide Fäuste geballt und da ist er da. Lennart Kemner ist der Etappensieger von Villard-de-Lans. Ein Alpenkuh des Bremers Lennart Kemner.
Erfahrung im Ausreißen hatte Kemner in den letzten Tagen mehrfach gesammelt. Auch diesmal war er eine Ausreißergruppe des Tages. Diesmal aber war er der Beste.
Mein Teammate Daniel hat mich am Anfang schön aus dem Wind gehalten. Und am Ende wusste ich, dass es nur über Ineos geht, dass sie was probieren werden am letzten Berg. Und mir war von Anfang an klar, dass ich alleine ankommen muss. Und als ich die Chance gesehen habe, oben auf der Kuppe wegzufahren, bin ich einfach all in gegangen. Und ich wusste, dass mich im Flachen eigentlich so gut wie keiner einholen kann, wenn ich mich klein mache und einfach voll drauf dreht. Das kann ich sehr gut und deswegen dachte ich, ist das meine größte Stärke.
Mit seinem Coup im Vercors-Gebirge sorgte der 24-jährige Kemner für den ersten deutschen Tagessieg bei der Tour seit 2 Jahren.
Morgen geht es dann weiter auf das Dach der Tour, also auf den höchsten Punkt der diesjährigen Ausgabe, mit der nächsten Alpenetappe nach Méribel. Die Zeit der Geisterspiele ist vorbei, und zwar sofort. Die Staatskanzleien der Bundesländer einigten sich, dass die Stadien und Hallen wieder bis zu 20% gefüllt werden dürfen. Einzelheiten und Reaktionen hat Anne van Eickels zusammengetragen.
Die Fans kommen zurück.
Das ist eine großartige Entscheidung und wir sind sehr, sehr dankbar. Auch, dass es für andere Sportarten ist.
Freut sich DFB-Präsident Fritz Keller über die einheitliche Regelung. Aber der Sport und seine Fans sind auf Bewährung. Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schaut da in den nächsten 6 Wochen genau hin.
Also es soll eine Art Experiment werden, ein Probestart zu machen, den wir dann einige Wochen beobachten, ob es funktioniert in der Praxis oder nicht klappt. Und dann werden wir sehen, ob man sich daran hält oder nicht.
Bewährungsauflagen gibt es einige. Die Clubs dürfen maximal 20% ihrer Plätze des Stadions oder der Halle nutzen. In Dortmund dürften zum Beispiel gut 16.000 Fans ins Stadion, 81.000 hätten Platz. Der BVB lässt am Samstagabend gegen Mönchengladbach aber nur 10.000 Zuschauer rein. So viele lässt das Dortmunder Hygienekonzept zu, das auch die An- und Abreise der Fans regelt. Außerdem gibt es nur personalisierte Tickets, um eine mögliche Infektionskette nachverfolgen zu können. Eine weitere bundesweite Auflage: Sollte die Zahl der Neuinfektionen an einem Spielort innerhalb von 7 Tagen vor dem Anpfiff auf mehr als 35 pro 100.000 Einwohner steigen, sind keine Zuschauer erlaubt. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann glaubt, dass die Regelungen ausreichen.
Wir machen die Stadien nicht voll. Es gibt klare Konzepte, wie man reingeht, wie man rausgeht. Es gibt die Maskenpflicht. Und ich glaube, dass unter diesen Voraussetzungen ein Herantasten an mehr Zuschauern in den Stadien eine vertretbare Lösung ist.
Und ein richtiges Zeichen. Mehr aber auch nicht, findet Felix Dötsch vom Eishockeyclub Iserlohn Roosters.
Es müssen eben weitere Hilfen kommen, weil wir mit diesen Lockerungen bei einer Kapazität sind, die weit unter dem liegt, wie wir rentabel wirtschaften können.
Das Gleiche gilt auch für viele Basketball- und Handball-Bundesliga-Clubs. Der Geschäftsführer der Deutschen Handballliga, Frank Bohmann, hat sich eigentlich
kein wenig mehr versprochen, aber das ist in Ordnung. Ich glaube, wenn wir jetzt erstmal loslegen, dann ist der Geist auch aus der Flasche draußen. Auf Dauer reichen sie 20% natürlich nicht aus.
Aber nicht alle Fans wollen direkt wieder ins Stadion oder in die Halle, um ihre Lieblingsclubs anzufeuern. Der Fanbeauftragte von Borussia Mönchengladbach, Thomas Weinmann, glaubt aber, dass die Fans, die kommen, die Regeln einhalten werden.
Die einen, die sagen, wir kommen erst, wenn wieder alles ganz normal ist. Dazu gehören auch die Ultras. Andere sagen, nee, ich will unbedingt wieder dabei sein, ich brenne darauf.
Die Fans kommen zurück, aber für die nächsten 6 Wochen erst einmal auf Bewährung.
Und ob dann Fans schließlich kommen dürfen, hängt wie gehört aber immer am aktuellen Pandemiegeschehen vor Ort. Die Würzburger Kickers, Fußball-Zweitligist, haben schon angekündigt, wegen zu vieler Fälle aktuell gibt es am Wochenende gegen Aue noch leere Ränge. Das könnte auch dem Bundesliga-Eröffnungsspiel Bayern München gegen Schalke 04 drohen. Apropos Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ein Wintersport-Großereignis schrieb heute auch Schlagzeilen. Die Bob- und Skeleton-WM. Sie wird nach Altenberg verlegt. Sven Herold.
Ursprünglich sollten die Wettbewerbe im Februar in Lake Placid in den USA stattfinden. Unnötige Reisen des großen Bob- und Skeleton-Trosses müssten aber unbedingt vermieden werden, hieß es vom Weltverband. Und weiter, um die Sicherheit und die Gesundheit der Athleten und der Fans zu gewährleisten, sei eine Verlegung der WM die richtige Entscheidung. Für den Eiskanal in Altenberg bedeutet das, zum zweiten Mal in Folge die besten Bob- und Skeleton-Piloten der Welt begrüßen zu dürfen. Schon im vergangenen Winter fand die WM ganz regulär in Sachsen statt, nun also ein weiteres Mal. Man sei dankbar für das Vertrauen des Weltverbandes, hieß es aus Altenberg. Nun liege allerdings ein hartes Stück Arbeit vor allen Verantwortlichen, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen die bestmöglichen Voraussetzungen für die WM zu schaffen, so Altenbergs Bahnchef Jens Morgenstern.
Im lettischen Jurmala haben heute die Beachvolleyball-Europameisterschaften begonnen und einen erfolgreichen Start aus deutscher Sicht erwischten Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kosuch, wie Tabea Kunze berichtet.
Nach nicht mal einer halben Stunde stand der ungefährdete 2:0-Sieg im Auftaktmatch fest. Gegen ein Außenseiter-Team aus Lettland zeigten die beiden Deutschen einen souveränen Auftritt, mit dem sie viel Selbstvertrauen gewonnen hätten, so Ludwig. Von Rückenproblemen war bei der deutschen Ausnahmespielerin nichts mehr zu sehen. Die deutschen Meisterinnen Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur stehen dagegen nach einer überraschenden Niederlage zum Auftakt schon unter Druck. Sie verloren gegen ein deutlich schwächer eingeschätztes Duo aus Frankreich mit 1:2. Bei den Männern sind die deutschen Meister Julius Tole und Clemens Wickler klare Favoriten in ihrem Auftaktmatch gegen ein Team aus Lettland.
Das Internationale Olympische Komitee wird den Iran nach der weltweit kritisierten Hinrichtung des Ringers Navid Afkari nicht von den Spielen ausschließen. Damit würde man, so ein Sprecher des IOC, Athleten des Landes bestrafen, nur weil sie in einem bestimmten System lebten. Von Lausanne jetzt noch nach Zürich, vom IOC zum Weltfußballverband FIFA. Den Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber hat seine Nähe zu FIFA-Präsident Gianni Infantino das Amt gekostet. Wegen ihrer diversen Geheimtreffen laufen Strafermittlungen gegen die beiden. Und jetzt wird bekannt, Infantino hat auch eine Nähe zu einer weiteren Top-Juristin, die eigentlich einmal die Verbrechen rund um den Fußball-Weltverband aufklären wollte. Mehr dazu von Thomas Kistner.
Loretta Lynch hatte als US-Justizministerin 2015 die FIFA-Gate-Ermittlungen ausgelöst. Heute ist sie auf FIFA-Seite tätig. Diese hatte 2019 in aller Stille ihre langjährigen FIFA-Gate-Anwälte von Quinn Emanuel durch die Kanzlei Paul Weiss ersetzt. Dort trat gleich nach dieser Mandatsübernahme eine neue Partnerin ein. Loretta Lynch. Neben der zeitlichen Verknüpfung ist der Vorgang brisant, weil in neuesten FIFA-Gate-Anklagen der WM-Veranstalter 2022 Katar schwer belastet wird. Und die WM ist die zentrale Erlösquelle der FIFA. Über diese US-Ermittlungen besitzt Lynch als damalige Behördenchefin viel Wissen. Anfragen, ob sie keinen Interessenskonflikt sehe, ließ sie ebenso unbeantwortet wie die Frage nach ihrer geplanten Teilnahme bei einem Compliance-Summit der FIFA. Dort soll sie als Schlüsselrednerin zum Thema Geschäftsethik im Fußball ausgerechnet neben Infantino auftreten, der selbst eine Strafermittlung am Hals hat, die zugleich auch ein konkretes Compliance-Problem beinhaltet. Die FIFA bestätigt, dass sie ihr Mandat für die FIFA-Gate-Prozesse 2019 auf Paul Weiss übertrug. Aber, wie Lynch, schweigt sie zu der Frage, wann es die ersten Kontakte zwischen ihr und Infantino gab. Dieser Punkt ist heikel. Er könnte auch den Schweizer Sonderermittler beschäftigen. Offenbar weisen beide Spitzenermittler, die 2015 den Sturz der alten FIFA bewirkten, sehr früh eine Nähe zum neuen FIFA-Chef auf.
In München beginnt morgen ein mit Spannung erwarteter Dopingprozess. Hauptbeschuldigter ist ein Erfurter Arzt, der im Mittelpunkt eines von Deutschland aus agierenden Dopingnetzwerks stehen soll. Sebastian Krause blickt voraus.
Es ist das größte Dopingnetzwerk, das bisher in Europa aufgedeckt wurde. Mit dem Erfurter Sportmediziner als Dreh- und Angelpunkt, mehreren mutmaßlichen Helfern und mindestens 23 Sportlern aus 8 Nationen, vor allem aus dem Wintersport und Radsport. Und zu den Kunden zählten laut den Ermittlern auch Stars wie der mehrmalige Tour de France-Etappensieger Alessandro Petacchi. Zum Prozessauftakt in München erwartet Gerichtssprecher Florian Gliwitzki ein großes Medieninteresse.
Es ist zumindest mal der erste richtig große Prozess, der sich im Bereich des Profisports abspielt. Wir haben insgesamt 5 Angeklagte, ein Hauptangeklagter, der als Dopingarzt tätig gewesen sein soll. Es geht im Kern um Fälle des sogenannten Eigenblutdopings.
Die Ermittlungen waren durch den Österreicher Johannes Dürr ins Rollen gekommen. Der ehemalige Skilangläufer berichtete in der ARD über seine Blutdopingpraktiken, Die Ermittler leiteten daraufhin ein Verfahren ein. Für den Prozess in München sind zunächst 26 Verhandlungstermine angesetzt. Neben Johannes Dürr werden dann auch weitere Sportler und Trainer, die Teil des Dopingnetzwerks waren, als Zeugen erwartet.
Beim Tennisturnier von Rom sind Angelique Kerber und Jan-Lennard Struff bereits in der ersten Runde gescheitert. Weitergekommen dagegen Dominik Köpfer.